Schönen guten Morgen. Falls es ein bisschen pfeift, ist das nicht der Versuch, eine neue indigene Sprache zu lernen, sondern liegt in meinen Bronchien ein wenig noch. Und wie ich so raushörte, gibt es noch ein paar, die haben gerade auch etwas zu kämpfen mit Katarrh, Erkältung oder so. Gibt es da jemand? Hey Leute, wollen wir mal einen Schritt im Glauben machen? Wollt ihr aufstehen? Wir beten zusammen dafür. Und auch für die, die nicht da sind, wir wissen, dass ein paar richtig erwischt hat. Also, Glauben heißt nicht, jetzt krampfhaft versuchen, Herr, ich will, dass es mir besser geht, sondern sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, die du am Kreuz für mich erwirkt hast. Ja, das machen wir jetzt. Danke, Jesus, dass wir vor dich kommen können, wie wir sind. Und wir räuspern uns und in uns knirscht's, aber wir wissen, dass du unser Arzt bist. Und du gibst uns nicht einen Löffel von Medizin, sondern du gibst uns deine Heilungskraft. Und das ist, was wir jetzt brauchen, Herr. So bete ich, Herr, für uns alle hier und für die, die nicht da sind, dass in deinem wunderbaren Namen Heilung entsteht, dass deine Heilung freigesetzt ist und dass wir Heilung empfangen dürfen von dir und dass Erkältung und was sonst noch an Krankheit da ist, durch deine Wunden gereinigt und geheilt ist. Und wir preisen dich jetzt schon, Herr, für das Wunder, das du in uns tust. Amen. Dankeschön. Ihr dürft auch gerne stehen bleiben, ist kein Problem. Dann komme ich mir nicht so alleine vor. Immer der, der hier vorne steht, muss so viel rumstehen. Kannst du das hintun? Ja. Manchmal ist man doch ratlos, weil man nicht weiß, was tun. Und manche Leute machen so, manche so oder manche so, wie auf dem Bild. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns die Situation kennt, dass er oder sie mal an einem Punkt ist, wo du sagst, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Eben war es noch so schön, alles hat gepasst und jetzt plötzlich haut was dazwischen. Weiß ich, wie diese Erkältung, aber es gibt ja auch schlimmere Dinge noch. Irgendeine Sache, die du dir vorher nicht ausmalen wolltest, aber plötzlich passiert's. Oder eine Situation, auf die du keinen Einfluss hast, die passiert. Und du fragst dich, wieso um alles in der Welt muss ich da jetzt drin sein? Und was noch viel schlimmer ist, bei Ratlosigkeit, du weißt keine Lösung. Du kannst nicht einfach rausflutschen, ja, so die Tür nehmen. Und diese Predigt, eigentlich hatte ich was anderes geplant, aber gestern Morgen ist sie bei mir entstanden, als ich früh aufwachte und nicht schlafen konnte. Und ich ging ins Wohnzimmer und habe die Bibel genommen und habe einfach nur aufgeschlagen und mein Blick fiel auf einen Vers da drin und es sprach so sehr zu mir. Denn was ich nicht wusste, gleichzeitig bekam ich eine Nachricht von jemandem, der irgendwas vorhat. Nicht so gut, was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich werde das noch sehen. Das heißt, ich bin in dieser Situation, dass ich nicht weiß, wie etwas ausgehen wird, was passieren wird. Und du vielleicht auch. Du bist auch in einer Situation, wo du sagst, das ist da, aber das ist mir zu hoch. Und ich möchte dir heute Morgen mit dem Wort Gottes dienen und ich glaube, dass wir erleben werden, wie Gott durchkommt. Soweit schon mal Amen? Ja, müsst ihr Ja sagen. Ihr seid ja in der Gemeinde hier. Die Geschichte, mit der wir uns gleich anschauen, die ist eine absurde Geschichte. Sie steht in der Bibel, aber auch wenn du sie schon gelesen hast, musst du zugeben, dass das nicht das normale menschliche Verhalten ist. Und absurd deswegen, weil es gegen jegliche menschliche Logik spricht. Und zwar habe ich mal bei Wikipedia nachgeschaut, da steht als Erklärung für Absurdität, das bezeichnet etwas Widersinniges oder Unsinniges. Das kann ein außergewöhnliches, abstruses, der Logik widersprechendes oder seltsames Vorkommnis oder Phänomen sein, dem der Verstand entgegen seiner Gewohnheit keinen Sinn, keine Bedeutung zu verleihen mag. Willkommen in Gemeinde. Ja, wenn du die Bibel nimmst, da passieren eine Menge Sachen, wo du sagst, das würde ein Mensch mit seinen 7 Sinnen nicht als Lösung ansetzen. Aber bei Gott läuft es immer ein bisschen anders, das wissen wir ja schon. Und da gehen wir jetzt mal rein. Der Hintergrund der Geschichte ist der, das Volk Israel lebte ganz gemütlich, eigentlich das Volk der der Stamm der Juda. Das Reich war schon geteilt. Und an einem beliebigen Tag geht der König, sein Name heißt Josaphat, mal gemütlich spazieren in seinem Garten. Er streift so zwischen den Pflanzen durch, tätschelt die Früchte und schaut, wie groß sie sind und freut sich einfach. Passt alles. Alles gut. Selbst wenn er wollte, er konnte nicht drüber nachdenken, was jetzt irgendwie schwierig sein könnte. Natürlich, wenn man König ist, hat man Aufgaben, gibt es auch manchmal Sachen, die nicht so gut sind. Aber alles im Griff soweit. Und genauso wie das in unserem Leben ist, alles im Griff und plötzlich kommt eine Nachricht rein, die ihn vom Boden reißt. Und zwar folgende. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meers, von Edom her, gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in Hazeson Tamar angelangt. Das ist ein anderer Name für Engedi. Und was war die Folge, wenn du unvermittelt eine schlechte Nachricht von solchem Ausmaß hörst? Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Kennst du das? Also wenn du das noch nie hattest, sei gesegnet. Ja, aber es passiert manchmal, da kommt eine Nachricht, die ist so gewaltig und so groß, dass du einfach platt bist. Du kannst das nicht greifen, du kannst es nicht sagen, Holtenbusch-Dorp, alles im Griff, sondern das ist ein paar Dimensionen mehr, als was du gelernt hast, was du geübt hast. Das, was du weißt, wie man damit umgehen kann. Und Josaphat als König war genau an diesem Punkt. Er kriegt eine Hiobsbotschaft. Hiob ist der, dem alles genommen wird und nichts blieb außer seinem Leben. Und dieser König muss irgendwie reagieren. Das ist nicht ein neuer Tagesordnungspunkt auf seiner To-Do-Liste, sondern es ist wie ein Tsunami, der über ihn rüberrollt. Stell dir den Mann vor, der ist in dem Garten, gerade war alles in Ordnung, dann kommt der Bote rein, haut ihm das Ding hin und da steht er. Was machen? Innen drin zieht sich alles zusammen. Die Furcht steigt auf. Sein Hirn ist wie gelähmt, weil ihm das Muster fehlt, was er jetzt tun soll. Nicht nur für sich, sondern auch für sein Haus und fürs ganze Volk. Es fehlte ihm der Ansatz, wie man damit umgeht. Und auch ein paar Schritte zurückgehen hat nicht geholfen, denn das war absehbar. No chance, no chance. Keine Chance. Wenn da steht übergroßes Heer, dann heißt es nicht drei mehr als bei uns, sondern das waren so viele, dass sie keine Chance hatten. Definitiv nicht. Panik steigt in ihm hoch und ein einziger Schrei in seinem Inneren macht sich breit. Vielleicht kennst du das auch. Gott! Ich erspare dir die Lautstärke. Wenn wir da weiterlesen, dann heißt es, also diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und er machte das Zweite. Er rief das ganze Volk zum Fasten auf. Und als die Leute hörten, um was es ging, dann kamen sie aus allen Städten Judas nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. So weit, so gut. Würden wir vielleicht als Christen auch machen. Ja, wir haben ein Gebetssaal liegen und wir fragen andere auch. Aber das Besondere hier ist, es war eine Frage um Sein oder Nichtsein. Da ging es nicht darum, welche Farbe sollen unsere Gardinen jetzt haben. Jetzt machen wir Abstimmung, kommt mal alle. Da ging es auch nicht darum, was für eine Richtung soll unser Volk einschlagen. Wir haben drei Optionen, wählt mal eine aus. Sondern es ging darum, überleben wir das oder gehen wir unter. Und das war allen klar. Und alle Augen richten sich auf den König, der jetzt zum Treffen einlädt. Und sagt, so ist die Situation. Alle Augen schauen auf ihn. Dafür haben wir ja einen König. Als die Leute alle da waren und der Josaphat sich bewusst ist, wie viel Verantwortung er hat, da stehen vor ihm Männer, Frauen, Kinder in großer Zahl, da muss er eine Entscheidung treffen. Er kann sagen, ey Leute, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, macht euch mal jetzt keinen Stress. Das ging immer gut aus bisher und wir haben jetzt nichts groß falsch gemacht. Ich glaube, Gott ist auch nicht gegen uns. Ey, wird schon werden. Ja, und der Bote übertreibt immer ein bisschen. Nichts von all diesem. Warum? Weil Josaphat wusste, was Sache war. Und er konnte seine Angst, seine Furcht, seine Beklemmung auch nicht hinterm Berg halten. Für ihn war das unglaublich, was hier passierte. Und dann tritt er nach vorne und er fängt an zu beten. Josaphat trat nach vorne und betete. Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde, in deiner Hand sind Macht und Stärke. Ist immer gut, wenn man ein Gebet anfängt, dass man erstmal sagt, Gott, du bist groß. In Klammern, jetzt warte ich, dass ich endlich sagen kann, Herr, ich brauche dich. Aber erstmal sage ich, du bist groß. Du hast alle Macht. Warum? Weil es mir hilft, mal von mir und meinem Problem wegzuschauen, mal auf ihn wieder zu gucken. Sagen, Moment, Gott, du bist ja noch viel größer, auch wenn sich in mir währenddessen alles noch zusammenzieht. Der Hintergrund war, und das geht in dem Gebet weiter dann, dass die Stämme im Osten von Juda sich zusammentaten und in der Gesamtheit so riesig waren. Und was waren das für Stämme? Das waren diese Völker, von denen Gott gesagt hatte, als das Volk Israel das verheißene Land einnahm, sie sollen sie nicht anrühren, sie sollen sie in Ruhe lassen. Aus irgendwelchen Gründen durften sie mit denen nicht Krieg führen. Und jetzt kommen genau diese Länder, rotten sich zusammen, um den Juden zu zeigen, wo es lang geht. Um ihren Vorteil zu sichern. Und Josaphat sagt, Gott, du hast uns doch das damals so gesagt. Und wir haben nicht dieses Volk angegriffen, diese Völker. Was jetzt? Was sollen wir bloß tun? Es heißt dann da weiter im Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten dafür, was sie tun? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Hallo, das ist der König. Stell dir vor, der Bundeskanzler tritt vor die Nation und sagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir das lösen. Ja, da würden dich die Feinde die Fäuste reiben und sagen, ha, das war sein letzter Schlusssatz. Der König hier sagt, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Also entweder ist dieser sehr naive König hinter seinen Mauern in Sicherheit gewesen und hatte nichts mit seinem Volk zu tun, oder er ist so in panischer Angst, dass er nicht weiß, was er redet, oder aber er ist bereit, sich zu demütigen, egal wie die Sache ausgeht. Und das ist einer der Schlüsselpunkte. Sich vor Gott zu demütigen ist manchmal schon eine Herausforderung. Es ist aber noch etwas anderes, wenn ich auch nach außen sage, ich weiß es nicht. Warum? Weil ich hoffe, immer noch vor anderen gut dazustehen. Also ein König, ein Leiter würde sehr ungern sagen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Dafür ist man doch Leiter, dafür ist man doch König. Dafür hast du Verantwortung, wo du bist, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Situation. Und du magst nicht sagen, ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht. Weil dann sehe ich ja total winzig aus, wenn ich das so sage. Wenn ich keine Hoffnung habe, ja, wer soll sie denn sonst dann haben? Aber Josaphat macht das so. Alle unsere Augen richten sich auf dich, sagt Josaphat. Also in einer Übersetzung heißt er Josaphat, in der anderen Josaphat. Vielleicht hört ihr dann beide Versionen von mir heute. Alle unsere Augen richten sich auf dich. Josaphat schweigt, das Volk ist schweigend, leere. Was jetzt? Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Hey, sogar die Babys haben aufgehört, laut zu atmen. Ja, Leute, die gerade husten wollten, haben sich nicht getraut zu husten. Es war eine gespannte Atmosphäre. Und zwar nicht gespannt, was kommt jetzt Gutes, sondern Pause gedrückt. In dieser Situation, was kann man da tun? Es heißt dann hier, das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn und es war still. Sie wussten nicht, was jetzt kommen soll, weil es gibt mit Gott keine Blaupause, dass man sagt, jetzt machst du 1, 2, 3 und dann ist automatisch 4, 5, 6. Sie haben zum Herrn gerufen und jetzt fehlten ihnen die Worte. Fehlt dir auch manchmal das Wort? Du bringst deine Situation vor Gott, du hast keine Idee, wie man da durchkommen soll, wie sich das ändern soll. In dir schreit alles, aber irgendwie hast du das Gefühl, der Schrei bleibt mittendrin stecken. Und die Mauer ist einfach zu. Du kannst dir auch nicht mal vorstellen, wie du da durchkommst. Es geht über dein Vermögen hinaus. Es ist wie dieses riesige Heer. Du brauchst gar kein Heer. Da reicht diese eine Situation schon. Und alles ist da, dass du sagst, Herr. Und du stehst da und du wartest auf irgendwas, was jetzt passieren könnte oder auch nicht. Oder du bist einfach leer da oben. Aber alle ihre Hoffnung setzen sie auf Gott. Auch wenn sie nicht sagen könnten, Gott, bitte mach das oder mach jenes. Und dann passiert was in dieser Versammlung, wo alles schweigt und still ist. Passiert Folgendes. Da nahm mitten in dieser Versammlung der Geist des Herrn Besitz von Jahaziel, einem Leviten aus der Sippe Asaf. Und er sagte dann, hört her, Leute von Juda, ihr Einwohner von Jerusalem und vor allem du, König Josaphat. Hey, das ist ungewöhnlich. Hört mal alle her, Leute. Und vor allem du, König Josaphat. Und das sagt Gott dir auch heute. Hört mal alle her, aber hör du her. Hör du mal zu, was ich jetzt sagen werde, was Gott jetzt reden wird. Warum? Josaphat hatte nichts mehr zu geben. Seine Karriere war ihm wurscht, jetzt ging es ums Überleben. Persönlich und vor allem mit dem Volk. Und Gott hat jetzt ein Wort für ihn, das nicht nur ihn betrifft, aber viele, viele, viele andere und was die Größe Gottes zeigen wird. So spricht der Herr zu euch. Und jetzt kommt dieses prophetische Wort. Habt keine Angst, erstens. Zweitens, erschreckt nicht vor dieser Übermacht. Hey, leichter gesagt als getan. Drittens, und das ist jetzt das Absurde, dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache. Also als gute Bibelleser kennen wir diesen Vers. Aber schieb es mal, deine Erfahrung und klack, 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 habe ich schon in der Schublade weg. Gott gibt ein Wort, er spricht etwas in dein Leben. So sprach er gestern Morgen zu mir, als ich diesen Vers las. Und in dem Moment ging mir die Kronleuchter auf innerlich über das, was da passierte oder was geistlich passiert, wo ich gerade drin bin. Und genau das brauchst du auch. Du brauchst Gottes Reden in deine Situation. Da, wo der Herr dich anspricht und wo du sagst, Gott, du redest das? Erstmal kannst du es nicht einordnen. Es klingt absurd, nicht ihr werdet kämpfen, sondern es ist meine Sache, sagt der Herr. Und weißt du, Diese Situation, da erinnert mich an eine andere Begebenheit im Neuen Testament mit Jesus. Jesus hat gerade 5000 Leute plus, also viel mehr als 5000, gespeist, mit seinen Jüngern zusammen aus nichts alles gemacht. Dann sagt er, und so heißt es eigentlich in Markus 6, da nötigt er die Jünger, ins Boot zu steigen und über den See zu fahren und er würde nachkommen. Ist so weit, so gut. Ich meine, Jesus war immer speziell. Er hat die Leute entlassen, ging ins Gebet. Die Jünger fahren über den See und was passiert? Es ist nicht eine angenehme Ruderstrecke, sondern es kommt ein Sturm. Es haut sie durch. Und die einzige Frage, die bleibt, wo ist Jesus? Entschuldigung, wenn ich es hier mal sage, ja, ihr könnt es ja wieder rausschneiden später. Scheiße, warum ist der nicht da? Wo ist Jesus jetzt? Wir hängen hier drin und da, wo wir ihn wirklich brauchen, ist er nicht da. Jesus betet, und ich bin sicher, er betete für seine Jünger, denn Jesus musste sich nie entschuldigen für etwas, was er getan hat. Er hätte sich auch nicht entschuldigen müssen, dass er die Jünger jetzt hier in den Sturm jagt. Jesus, die Bibel sagt es so, Jesus sieht, dass die Jünger kämpfen, auf dem Wasser und dann geht er zu ihnen. Jetzt ist es aber nicht so, dass er einfach nur einen Filmschnitt macht und dann nimmt man ihn heraus und dann ist er im Boot, sondern er läuft übers Wasser. Und im Markus heißt es, es schien, als ob er vorbeiläuft. Ja, sag mal, Jesus, geht's noch? Die zittern vor Angst. Die gehen fast unter. Die Ruder klappern vor lauter Zittern. Und Jesus scheint vorbeizugehen. Aber Jesus wollte nicht eine Show machen und auch nicht testen, wie weit er die Jünger drehen kann, wie belastungsfähig sie sind, sondern er wollte sie lehren, was Glaube wirklich ist. Er kommt zu ihnen hin und er sagt auch, erstens, habt keine Angst. Zweitens, habt Mut. Also sprich, die Situation ist nicht so groß, wie ihr es befürchtet. Und drittens, ich bin's. Wenn du aber nachliest, was da griechisch steht, dann steht da nicht, ich bin es, sondern da steht, ich bin. Da steht dieses griechische Wort ego ima, ich bin. Und die Bibelkenner wissen, wo das herkommt. Das kommt aus der Zeit, wo Mose sagte, wie soll ich meinem Volk, beim Pharao sagen, wer mich geschickt hat? Und dann sagt Gott nicht, ja, ich bin so und so und so und dort, ich mache das und das. Nein, er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin ego ima, ich bin. 17 Mal im Neuen Testament benutzt Jesus diesen Ausdruck, ich bin. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin das Brot des Lebens, hast du heute gesagt. Das heißt, ich stille alle deinen Hunger. Warum? Weil ich das Brot bin, sagt Jesus. Deswegen hast du genug. Ich habe nicht Brot, ich bin das Brot. Ich bin die Tür. Daher kann ich Möglichkeiten schaffen, die du dir nie hättest vorstellen können. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht. Die Juden haben irgendwann gesagt, ey, da steigen wir aus. Das können wir uns nicht vorstellen, wie das läuft. Ja, weil es um Glauben geht. Es im Glauben zu erfassen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Deswegen kümmere ich mich um dich. Ich bin nicht ein guter Hirte, sondern ich bin der gute Hirte. Wenn du dich mir anvertraust, brauchst du dich nicht mehr zu fürchten. Musst du nicht Angst haben, dass ich dich im Stich lasse. Dass ich mal gerade irgendwas anderes tun muss. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Er sagt nicht, ich habe die Schlüssel der Auferstehung, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung. Das heißt, wenn du Jesus hast, geht es nicht darum, kommst du in den Himmel oder nicht, sondern die Tür ist offen. Du gehst durch Jesus. Und das Gleiche passierte damals. Da war Jesus noch nicht auf die Erde gekommen als Messias. Aber dort sagt Gott zu ihnen, ich bin, wird kämpfen. Ich bin. Und wenn das nicht reicht, dann überleg dir doch mal, wie viel mal größer Gott ist als du und dein Problem. Wenn der Ich Bin, der alles geschaffen hat, sagt, ich bin, und das soll dir genügen, dann darfst du sagen, okay Gott, dann vertraue ich dir alles an. Ich rechne damit, dass du irgendwas tust. Als dieser Prophet das gesagt hat, das ist der Kampf Gottes, dann kniete sich der Josaphat hin und beugte sich bis zur Erde und auch das ganze Volk von Juda. Und die Bewohner Jerusalems warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder. Ohne Ansage erhoben sich die Leviten der Sippe Korachs, die zu den Nachkommen Kehats gehören, und priesen den Herrn, den Gott Israels, mit machtvollem Gesang. Lass mich mal was Ketzerisches sagen. Du brauchst keinen neuen Job. Du brauchst Jesus. Du brauchst keinen neuen Plan. Du brauchst eine Person. Du brauchst kein neues System. Du brauchst einen Erlöser. Du brauchst nicht ein neues Ziel, sondern du brauchst Gott. Wir brechen das gerne runter in für uns verständliche Häppchen, was für uns machbar erscheint und wo wir schnell wieder Kontrolle erlangen können. Wenn ich ein neues Ziel habe, dann fühle ich mich gut, weil ich es wieder im Griff habe. Aber Gott möchte mehr. Er möchte, dass wir erstmal zu ihm kommen und sagen, du bist Gott. Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Aber ich nutze das jetzt, um dir zu begegnen. Weißt du, im alten Bund war es so, dass die Leute auf Gott warteten. Im neuen Bund wartet Gott auf uns, weil der Weg frei ist. Wir haben dieses Geschenk, dass wir wissen dürfen, dass der Ich Bin uns nie verlässt. Jesus hat gesagt, ich bin immer bei euch. Und das ist nicht nur, damit wir nicht allein sind, sondern wenn der Ich Bin da ist, dann reicht das für alle Dinge in unserem Leben. Und das kann man nur mit einem glaubenden Herzen erfassen. Und für einen, der das nicht kann oder möchte, klingt das völlig absurd. Aber das ist so mit dem Glauben. Nicht, was ich machen kann, damit ich aus dem Sturm herauskomme, ist entscheidend, sondern dass ich Gott preise und ihn anbete. Ihn Nummer eins setzen lasse und abwarten kann, was er tun wird. Sei getrost, du wirst einen Teil da in der Geschichte haben. Aber renn nicht zu früh los, weil du schon vermutest, wie Gott handeln würde. Sondern warte, bis er geredet hat und bis du ihn in Aktion siehst. Es braucht den Ich Bin, der ich bin. Am nächsten Morgen, früh am nächsten Morgen, vor ihrem Aufbruch zur Wüste, denn das hatte der Prophet gesagt, geht dahin und dann werdet ihr sehen, was der Herr für euch tut. Also vor ihrem Aufbruch zur Wüste trat Josaphat vor die Leute und sagte, hört mal alle her, vertraut dem Herrn, eurem Gott. Dann werdet ihr stark sein. Und zweitens, glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Welches Wort Gottes hat er in dein Herz schon gelegt? Oder solltest du in deiner Situation vor ihm gehen und sagen, Herr, ich stehe hier nicht auf, bevor du zu mir geredet hast. Ich will von dir hören, denn ich proklamiere dich und dein Wort über der Situation, in der ich stecke. Ich gebe dir die Ehre, indem ich da warte, auch wenn es mich juckt und drängt und quetscht, dass ich loslaufen will, um die Situation zu lösen. Aber ich bleibe vor dir. Solange du nicht redest, gehe ich nicht. Das ist nicht so einfach zu tun. Aber das ist das Geschenk dessen, der frühmorgens aufsteht, bevor alle anderen aufstehen. Dass du diese Zeit mit dem Herrn haben kannst. Oder wann immer du das machst. Warte, bis Gott redet. Gott vertrauen und seinen Propheten vertrauen, eigentlich menschlich gesehen lachhaft. Aber das ist Gott. Wenn wir werden wie Kinder, dann würden wir sagen, ja, der hat's gesagt, der macht's auch. Ja, der hat gesagt, ich krieg das zu Weihnachten. Ja, meinst du, dass das Kind nachher sagt, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich ist? Nee, der hat's gesagt, ne? Der hat's gesagt. Wahrscheinlich hast du das schon oft gehört von deinen Kindern, jetzt Richtung Weihnachten, dass die fest davon ausgehen, dass sie dies und jenes kriegen. Diese Einfachheit, diese Naivität kommt nicht gut an bei Intellektuellen. Und deswegen sagt der Paulus, gibt's im Reich Gottes nicht so viele Studierte oder im Sinne von Hochgebildete, weil die ständig damit Mühe haben zu verstehen, dass Gott auch mit dem Niedrigen einfach wirkt. Und dass es um Glauben geht, ohne dass ich weiß, wie es genau sein wird. Es ist ein Geheimnis da drin. Aber Josaphat wusste genug von Gott, um sich darauf einzulassen. Nachdem er sich mit dem Volk abgesprochen hatte, was ich toll finde, der König spricht sich mit dem Volk ab, stellte er die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des Heeres. Sie sollten den Herrn preisen mit dem Lied, und das kennen wir auch, dank dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Stell dir die Situation vor. Die gehen dahin und wissen, dass da das Riesenheer ist. Die gehen da nicht zum Brotzeit machen, sondern die wollen was von denen. Die wollen sie niedermachen. Und die haben nichts anderes zu tun, als in Lobpreisstimmung zu kommen. Bloß gut, dass die Leviten da waren, die sie angeleitet haben, überhaupt mal in Fahrt zu kommen. Weil ich glaube, manch einer hatte gewisse Zweifel. Und dann fangen sie an, dieses Lied zu singen. So ist es immer, wenn ich in eine unmögliche Situation komme. Ich fange an, Gott zu vertrauen und ihn zu preisen, dafür, dass er Gott ist. ohne dass ich weiß, was danach jetzt passieren wird. Was draus ist, gehe ich unter, gehe ich nicht unter, aber auf jeden Fall preise ich jetzt den Herrn. Und so haben die das auch gemacht. Wir kennen die Geschichte, die sehr weiterging, aber in dem Zeitpunkt, wo es passierte, wussten die nicht, was jetzt passiert. Und zwar heißt es dann hier in der Bibel, als sie anfingen zu singen, stürzte der Herr die Feinde, die ihnen entgegenrückten, in Verwirrung. Mal ganz was Neues. Sodass sie sich gegenseitig vernichteten. Hey, wer kommt denn auf so eine Idee? Also wenn du da als böser Spion arbeiten musst und musst die alle erstmal gegeneinander aufbringen, das dauert seine Zeit. Aber wenn Gott sowas macht, dann kannst du zuschauen und du sagst, wie geht das eigentlich? Wo ist der Grund für euer gegenseitiges Bekämpfen? Und die würden das noch nicht mal benennen können. Denn Verwirrung ist Verwirrung. Das heißt, man weiß nicht genau, was man hier macht. Und wenn Gott die Feinde des, wenn Gott die Pläne des Feindes verwirrt, dann bist du der, der den Sieg Jesu davonträgt. Und wie Gott in deinem Leben wirkt, das geht nicht um Menschen und gegen Menschen. Das geht darum, dass Gott in der Situation drin ist. Und dass er etwas löst, wie so ein gordischer Knoten. Und ohne, dass du weißt, dass man da mit dem Schwert reinhaut. Nein, vielleicht macht es Gott ganz anders. Gott hat Mittel und Wege, wenn ich ihm vertraue, seine Größe mir vor Augen zu malen, dass er für mich noch größer wird. Und er dich in Verantwortung hineinnimmt für geistliche Autorität, die daraus erwächst. Als die Israeliten zu der Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken konnte, suchten sie das große Heer der Feinde. Muss man ja doch sehen. Aber, jetzt wird's ein bisschen heftig, da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Und danach heißt es, dass sie mal so anfingen, zusammenzusammeln, was die Leute alles mitgeschleppt hatten, die Feinde. Die ganzen Wertgegenstände. Und sie brauchten 3 Tage, die ganzen Sachen zusammenzusuchen. Das waren ja auch so viele Leute gewesen, die haben da alles mitgeschleppt. Warum? Weil sie sowieso sich gleich mal häuslich niederlassen wollten in Juda. Sehr fatal, sehr gut für das Volk aus Juda. Am 4. Tag haben sie es endlich geschafft, das alles nach Hause zu schleppen und haben einen fetten Dankgottesdienst gefeiert. Und dann heißt es so lapidar, wie die Bibel das oft berichtet, in der folgenden Zeit konnte Josaphat ungestört regieren, denn der Herr, sein Gott, schenkte ihm Frieden an allen Grenzen. Ey, also wie wenn nichts geschehen wäre, oder? Kannst mal ungestört weitermachen. So oft tut Gott in unserem Leben Dinge und danach, nachdem wir den Sieg auch erlebt haben, gehen wir so in den Alltag über und wir leben ganz normal weiter. Aber es wird zu einem Monument, einem Meilenstein in unserem Leben, was der Herr getan hat. Und wir denken daran, wir feiern ihn. Aber unser Leben nach außen scheint irgendwie ganz normal zu gehen. Gott möchte mit uns Geschichte schreiben. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Aber Paulus sagt, wir sind ein lebendiges Opfer für Gott. Ich, alles was mich ausmacht, gebe mich als ein Opfer für ihn. Und das Erste ist, dass ich ihn groß machen will. Und Gott hat sein Versprechen nicht aufgelöst im neuen Bund. Wer mich preist, der gibt ein Opfer, das mir wohlgefällt, der mich wirklich ehrt und er macht den Weg frei, dass ich ihm Rettung bringe. Und lass mich da abschließen mit einem anderen Beispiel aus der Apostelgeschichte 16. Da geht es nämlich darum, dass Paulus und sein Helfer Silas hochgenommen wurden, nachdem sie einen erfolgreichen Dienst hatten und sie wurden eingebuchtet. Und zwar nicht nur in Knast geworfen, sondern sie wurden fürchterlich geschlagen. Stell dir das bitte nicht so wörtlich vor, aber sei sicher, dass denen nach der Tortur nicht nach irgendwas zumute war, als nur, ey, lass mich in Ruhe. Aber um Mitternacht, heißt es dann, beteten Paulus und Silas, sie lobten Gott mit Liedern, und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Die machten nicht mit, aber die hörten ihnen zu. Die zwei, Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Eine völlig absurde Geschichte. Wie geht denn sowas, dass Ketten abfallen? Es gibt aus unserer heutigen Zeit auch solche Berichte, ja, von unseren gefangenen Geschwistern, die Wunder erleben, wo wir sagen, das kann doch nur in dem Märchenbuch stehen. Nein, Gott ist Gott. Er macht es immer verschieden. Aber egal wie er es macht, er hat gesagt, ich bin genug, ich bin für alles, der ich bin. Und das auch in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, dass wir ihm jetzt zusammen unser Problem anvertrauen. Ihn größer machen als das. Ich weiß nicht, was dich bewegt, was für eine Not du rumschleppst, was für eine Frage du hast, eine Situation, wo du Entscheidungen treffen musst und du weißt nicht, wie. Dir fehlt der Rat dafür. Du bist ratlos. Du hast das Gefühl, es geht über dein Vermögen. Ob es gesundheitlich ist, ob es finanziell ist, ob es um eine Beziehungssache geht, um eine berufliche Geschichte. Du kannst nicht nach morgen schauen. Du lebst hier, du hast eine Hoffnung für morgen, aber du hast einen Gott, der das Morgen in seiner Hand hat. Und dieser Gott, er kann Dinge tun, die du dir heute noch nicht ausmalen kannst. Du musst ihm nicht sagen, was, sondern du sagst dem Herr, das ist es, aber ich danke dir, weil deine Liebe nicht aufhört. Du bist treu. Habt keine Angst, sagte hier der Prophet. Erschreckt nicht vor der Übermacht. Dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache. Und wenn ich dich einladen darf, dass wir kurz aufstehen, wir werden jetzt ein Lied singen, wo du das als eine proklamatische Aussage formulieren kannst. Wo du sagst, Gott, ich mache dich zum Gott über die Situation, die ich nicht lösen kann. Und wenn dein Verstand sagt, ey, das ist aber ein bisschen banal und naiv, sagst du, danke Verstand, aber, wie sagt Sprüche, stütze dich nicht auf deinen Verstand, ja, sondern auch bewahre dein Herz. Und Gott möchte über dein Herz antworten. Und er möchte Dinge tun, wo du sagst, wie ging denn das? Dein Verstand sagt, begreife ich nicht. Aber es geht. Komm, lass uns das tun und Flo wird uns da reinleiten.